Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem wo und zu welcher Tages- und Nachtzeit Sie unseren Podcast hören. Willkommen zurück. Heute kehren wir zu einem Thema zurück, das mir seit der Ausstrahlung mehr Zuschriften eingebracht hat als fast jede andere Folge, nämlich die Spinalkanalstenose, also die Einengung des Wirbelkanals. In Folge 4 habe ich dieses Krankheitsbild von Grund auf erklärt, wie es entsteht, wie es sich anfühlt, wie wir es diagnostizieren und wie wir es behandeln. Wenn Sie diese Folge noch nicht kennen, dann hören Sie bitte dort hinein. Und mich haben auch Fragen eben erreicht zu dieser Folge, direkt per E-Mail, aber auch in der Sprechstunde. Und deshalb habe ich jetzt hier 10 Punkte zusammengestellt. Diese Punkte sind sozusagen eine gewisse Erweiterung. Es geht hier darum, wann sollte man operieren, nicht zu spät, nicht zu früh, welches Verfahren und gibt es Alternativen etc. Und lassen Sie mich mal mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Herr Wagner, also ein erfundener Patient, ist 72 Jahre alt, früher war er also begeisterter Wanderer. Vor 3 Jahren fiel ihm allerdings auf, dass er auf dem Weg zum Bäcker stehen bleiben muss. Nicht wegen Luftnot oder wegen Herzen, sondern wegen einer gewissen Schwere in den Beinen. Ein Ziehen, ein Brennen, auch ein Gefühl im Oberschenkel, das sich wie Beton anfühlte. Anfangs trat das eben nach 800 Metern auf, später nach 500 und letztendlich eben nach 80 Metern. Und wenn Sie die Folge 4 gehört haben, dann wissen Sie bereits, wie ich dann weiter gefragt habe. Nämlich, reicht dann ein Stehenbleiben aus oder müssen Sie sich hinsetzen? Und wie ist das beim Fahrradfahren? Herr Wagner sagte dann, Stehenbleiben alleine bringe gar nichts. Er müsse sich setzen oder nach vorn beugen. Und Fahrradfahren, das wäre super, ja. Da könnte er 30 Kilometer fahren, ohne dass er irgendwie Beschwerden hätte. Und damit ist die Diagnose fast schon gestellt. Und wenn Ihnen dieses irgendwie bekannt vorkommt, wenn Sie sich erinnern, vielleicht in der gleichen Situation zu sein, und wenn Sie Fragen zu Ihren Befunden haben oder einen Termin in unserer Praxis wünschen, dann rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der 030 263 964 80. Also ich wiederhole, 030 263 964 80. Ne, unsere Praxis ist in Berlin. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Bilder, für Ihre Vorgeschichte, für Ihre Fragen und versuchen natürlich entsprechende Antworten und Therapiekonzepte zu liefern. Ganz kurz zur Auffrischung. Und ich fasse auch mich hier ziemlich knapp und kurz, weil das Ganze auch in Folge 4 wirklich ausführlich dargestellt ist und ich will mich jetzt nicht so sehr wiederholen. Also der Wirbelkanal ist ein knöcherner Tunnel in der Wirbelsäule. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule verlaufen dort die sogenannten Spinalnerven. Mit den Jahren verliert die Bandscheibe an Höhe infolge von Abnutzung. Und wenn die Bandscheibe an Höhe verliert, dann steigt der Druck auf die Facettengelenke und die Bänder. Diese erschlaffen dann, der Knorpel baut sich ab und die Wadenscheibe wird sich einerseits von vorn in den Wirbelkanal hinein und die vergrößerten, sogar hypertrophierten Facettengelenke aufgrund der Arthrose von der Seite und das gelbe Band, also das sozusagen hinten lokalisiert ist, erschlafft und verdickt sich auch und wölbt sich von hinten in den Wirbelkanal. Also der Wirbelkanal wurde letztendlich von 4 Stellen aus eingeengt. Und das führt natürlich dazu, dass die Nerven immer mehr unter Druck geraten. Und dabei geht es nicht nur darum, irgendwie einen Messwert festzulegen, wann ein Problem vielleicht ernsthaft ist oder wann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, sondern es geht darum, wie viel Platz haben die Nerven wirklich. Und das kann man auf MRT-Bildern sehr gut sehen. Besteht da noch ein gewisser Flüssigkeitsraum um die Nerven oder sind die völlig gequetscht, ohne dass überhaupt noch ein Tropfen von dem sogenannten Nervenwasser sie umspült? Und dann ist auch immer die Frage, wenn man sich nach vorne beugt, dann wird nämlich der Wirbelkanal etwas geweitet und das schafft dann immer ein bisschen mehr Platz für die Nerven und deshalb haben die Patienten dann auch eine gewisse Erleichterung. Und nun kommen wir mal zu den Fragen und bisschen mal zu den Punkten, die ich zusammengestellt habe. Punkt 1. Die Beschwerden treten beim Gehen und Stehen auf. Sie sitzen im Rücken und zusätzlich in den Beinen. Und sie verschwinden beim Hinsetzen oder nach vorn beugen. Und der große Unterschied zu der sogenannten Schaufensterkrankheit der Beine ist wirklich zuverlässig, weil bei der Schaufensterkrankheit reicht eben das Stehenbleiben aus. Weil beim Stehenbleiben wird schon die Durchblutung in den Beinen verbessert und eben das Blut mehr den Muskeln zur Verfügung gestellt. Während bei der Spinalkanalstenose, wie gesagt, kein Durchblutungsproblem, sondern die Enge im Wirbelkanal, und da reicht Stehen nicht aus, sondern der Wirbelkanal muss geweitet werden, deshalb nach vorn beugen oder hinsetzen, was auch letztendlich durch die Kippung des Beckens wie ein nach vorn beugen wirkt. Punkt 2, und das ist einer der wichtigsten Punkte, hier geht es wirklich nicht um den Rückenschmerz. Der reine Rückenschmerz ist kein Symptom der Spinalkanalstenose. Also wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe Rückenschmerzen, und der Arzt fragt, na, und tut auch das Bein weh? Und Sie sagen, nein, Beine, da habe ich gar kein Problem, ich kann ja 3 Kilometer laufen oder noch länger, ohne dass ich da ein Problem entwickle, ohne dass ich stehen bleiben muss. Also dann ist letztendlich schon auch klar, es kann keine Spinalkanalstenose sein. Weil der Rückenschmerz führt ja nicht zu einem Einschränkung der Gehstrecke. Der Rückenschmerz kann von einer Arthrose in den Wirbelgelenken kommen, aber nicht jede Arthrose in den Wirbelgelenken verursacht gleichzeitig eine Spinalkanalstenose. Aber das sehe ich auch. Trotzdem wird häufig auch bei dem, würde ich mal sagen, nur einfachen Rückenschmerz oder Kreuzschmerz ein Bild gemacht. Und dann beschreibt der Radiologe eine Spinalkanalstenose. Radiologen vermessen häufig den Spinalkanal und es gibt dann so Durchschnittswerte, und sobald diese Durchschnittswerte unterschritten sind, schreibt der Radiologe Spinalkanalstenose. Und wenn das dann vielleicht ein Kollege liest, ohne sich die Bilder genau anzuschauen, ohne vielleicht über die Erfahrung zu verfügen, was letztlich eine Spinalkanalstenose ausmacht, dass es nicht da um einen klaren Messwert geht, sondern halt um eine gewisse klinische Symptomatik, die in Übereinstimmung sein muss mit Veränderungen in den Bildern, da kommt dann zu dem Schluss, ja, also Sie haben eine Spinalkanalstenose, also ist die Spinalkanalstenose für Ihre Schmerzen verantwortlich. Und dann kann es schon auch durchaus passieren, dass dann falsche Schlüsse gezogen werden und zum Beispiel eine Operation empfohlen wird, obwohl bei den klassischen Rückenschmerzen die Spinalkanalstenose, wie gesagt, keine Rolle spielt und deshalb die Operation auch nicht zu einer Verbesserung der Beschwerden führen würde. In solchen Fällen, hatte ich auch schon ausführlich dargestellt, spielen häufig die Facettengelenke eine Rolle. Es kann auch die Muskulatur eine Rolle spielen, das Iliosakralgelenk, Verschleiß an den Bandscheiben, dadurch auch Veränderungen in den Wirbelkörpern, Flüssigkeitseinlagerungen, Zysten etc. Da muss man sich also ganz genau die Ursachen von Kreuzschmerzen oder unspezifischen Rückenschmerzen anschauen, um dann eben das richtige Therapiekonzept zu wählen. Punkt 3, das hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, ein Bild allein stellt niemals die Indikation zu einer Maßnahme, geschweige denn zu einer Operation. Weil eben man sich nicht nur auf bestimmte Messwerte verlassen darf und ab einem bestimmten Messwert von einer Spinalkanalstenose spricht oder vielleicht von einem bestimmten Messwert eine Indikation für eine Operation ableitet. Entscheidend ist immer das klinische Beschwerdebild und dies muss letztendlich zu den Bildern passen und vor allem eben dieses klassische Bild darstellen, dass der Patient eben diese Verkürzung der Wegstrecke hat und er sich dann entsprechend hinsetzt oder nach vorne beugt. Und ich erlebe auch häufig, dass die Patienten berichten, ja, also wissen Sie, in so einem Supermarkt, ja, da fühle ich mich am wohlsten, ja, dann kann ich mich auf den Wagen legen und ich schiebe so den Wagen vor mich her und dadurch habe ich eine gute Entlastung und das tut mir gut. Dann habe ich sozusagen die Hinweise, dass eine Spinalkanalstenose vorliegen kann und ich kann es damit entsprechenden klinischen Untersuchungen und vielleicht auch noch mit einer Bildgebung und vielleicht noch mit einem EMG etc. beweisen und dann kann ich auch eine entsprechende Therapie ableiten. Punkt 4, konservative Therapie. Und konservative Therapie bedeutet nicht einfach abwarten, sondern es ist Handeln. Ich habe in der Folge 4 schon die Grundfesten der konservativen Therapie genannt. Das ist eben die Physiotherapie, die Schmerztherapie, die letztendlich aus Medikamenten, Injektionen, Akupunktur bestehen kann. Vielleicht auch eine Orthese zu der sogenannten Entlordosierung. Wir hatten ja gesagt, wenn die Wirbelsäule entlordosiert, diese nach vorne beugen, das entlastet den Spinalkanal. Ich kann das auch mit einer Orthese bewerkstelligen. Vielleicht auch mal eine stationäre Behandlung in der akuten Phase. Also es gibt viele Möglichkeiten in der konservativen Therapie. Aber man muss eben auch die Grenzen der konservativen Therapie kennen. Weil die konservative Therapie kann das Problem nicht lösen. Aber nichtsdestotrotz kann das schon eine gewisse Zeit lang Erleichterung bringen, weil wenn eine Spinalkanalstenose sich entwickelt, dann ist das ein durchaus länger währender Prozess. Und da macht es auch Sinn, vielleicht auch Operationen doch nach hinten zu schieben, um eben sekundären Problemen, die auch mit einer Operation wieder entstehen können, wie Instabilitäten etc., auch möglichst weit nach hinten zu schieben. Ja, dass man eben letztendlich nicht zu früh ja vielleicht in eine Folge von Operationen reinrutscht, die mit einer Einengung des Wirbelkanals beginnen und einer entsprechenden Dekompression und letztendlich mit einer langstreckigen Stabilisierung enden. Also man muss schon eben schauen, welche Grenzen hat die Konservativtherapie, aber auch welche Möglichkeiten und natürlich auch im Einzelfall entscheiden, wann eben die Operation sinnvoll ist. Punkt 5 betrifft die Injektion, die sogenannte epidurale Therapie. Ich habe das schon mal in der Folge 4 dargestellt. Wir machen diese Injektion unter dem Bildwandler und zwar direkt mittig durch das sogenannte interlaminäre Fenster wird dann entsprechend die Nadel platziert. Wir platzieren die Nadel zunächst direkt davor, das wird natürlich röntgenologisch kontrolliert und dann nimmt man eine Spritze, die letztendlich widerstandslos ist. Das heißt also, man muss nicht viel Druck ausüben, die vorzuschieben, den Kolben. Das ist halt wichtig, weil wenn man eben das gelbe Band perforiert und dann in den sogenannten Epiduralraum geht, will man natürlich nicht so tief gehen, dass man auch die Dura, also die harte Rückenmarkshaut oder Nervenhaut durchsticht und dann in dem Nervenwasser landet und dort das appliziert, das wäre halt nicht so gut, sondern es muss sozusagen epidural, also auf der Dura sein und der Raum zwischen diesem gelben Band und der Dura ist relativ schmal, je nachdem und deshalb ist es wichtig, so eine Low-Resistance-Spritze zu nehmen, wo man halt die dann langsam vorschiebt und wenn plötzlich man sozusagen so ein bisschen wie reinfällt, dann weiß man, dass man im Epiduralraum ist und dann gibt man noch ein bisschen Kontrastmittel und kann sich das nochmal anschauen im Röntgen und wenn die Kontrastmittelverteilung also wirklich hinten ist, dann weiß man, man ist so im richtigen Raum und kann dann eben das Medikament applizieren. Es wird immer zunächst Cortison appliziert. Ich verwende immer Dexamethason, das ist also nicht kristalloides Cortison, hat also kein Risiko von Embolien und danach nochmal entsprechend ein Lokalanästhetikum. Wir nehmen immer Rupivacain, was halt auch sehr effektiv ist, hat eine längere Wirkung und eben kaum motorische Effekte. Diese epidurale Therapie hat Vorteile. Sie ist ja relativ unkompliziert durchzuführen, keine stationäre Aufnahme etc. Und sie hat auch gute Effekte. Natürlich ist die Methode auch begrenzt. Wir können natürlich nicht erwarten, dass wir eben mit so einer epiduralen Injektion irgendwie die Enge beseitigen und das Problem für alle Zeiten lösen, sondern es geht darum, eine Beschwerdefreiheit zu erzielen für eine bestimmte Zeit, dass dadurch Beweglichkeit wiederhergestellt werden kann, dass dadurch vielleicht auch der entsprechende Muskel aufgebaut werden kann, die Wirbelsäule stabilisieren und dann vielleicht der Patient ein bisschen mehr aus der Lordose herausgeht, die Wirbelsäulenbalance optimiert werden kann. Also, dass man, nachdem man eben von den Schmerzen weitgehend befreit ist, dann auch aktiver am Leben teilnehmen kann. Und vielleicht hilft das auch für längere Zeit. Man kann immer nie genau abschätzen, wie lange so eine epidurale Injektion wirkt. Manchmal nur für Wochen oder wenige Monate. Manchmal habe ich auch Patienten gehabt, da hilft es ein oder zwei Jahre. Punkt 6 betrifft die Operation. Das heißt, wann muss oder sollte oder kann operiert werden. Da will ich mal vielleicht am Anfang noch die Notfallsituation darstellen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wirklich Zeit im Verzug ist und man akut etwas tun muss. Und zwar ist es meistens dann der Fall, wenn eben eine Spinalkanalstenose bestand und dann vielleicht noch etwas dazugekommen ist. Der berühmte Tropfen, der das Glas zum Überlaufen bringt. Es kann vielleicht doch nochmal ein Bandscheibenvorfall sein oder eine Bandscheibenvorwölbung, die zunimmt und dadurch der Druck auf den Nerven extrem wird und dann es zu doch starken Ausfällen kommt mit entsprechenden Funktionsstörungen, Blase, Mastdarm, vielleicht auch eine Reithosenanästhesie, vielleicht sogar schwere Lähmungen. Also zumindest etwas, was dann sofort behandelt werden muss. Und dann ist es wichtig, dass man eben möglichst schnell in die Klinik kommt, den Notarzt ruft und dann entsprechend auch frühzeitig operiert wird. Ansonsten ist natürlich die Operation etwas, was geplant werden kann, mit dem Patienten besprochen werden kann. Also meine Patienten sind dann häufig schon sehr lange oder längere Zeit konservativ behandelt, mit gutem Erfolg, aber vielleicht abnehmendem Erfolg. Das heißt, die Intervalle zwischen Injektionen werden immer kürzer, wo man dann doch an den Punkt gelangt und sich überlegt, ist es nicht doch vielleicht sinnvoll, eine etwas permanentere Lösung zu suchen. Das heißt, das Problem an der Wurzel zu packen, indem man eben den Wirbelkanal weitet. Und das wird dann natürlich individuell besprochen, hängt auch ein bisschen davon ab, wie ist denn die Wegstrecke, wie ist der Leidensdruck, welchen Ansprüchen hat der Patient, was möchte er erreichen, was möchte er noch machen, wie schätzt er selbst seine Leistungsfähigkeit ein, also etwas, was besprochen werden kann. Wenn keine schweren neurologischen Ausfälle da sind, sondern eben diese Wegstrecke eingeschränkt ist, der Patient Schmerzen hat, dann kann das individuell besprochen werden. Und an dieser Stelle auch nochmal eine Zwischenbemerkung. Wenn Sie vor dieser Frage stehen, soll ich mich operieren lassen, soll ich mich nicht operieren lassen, welche Chancen habe ich mit der Operation, welche Chancen hat ein konservatives Verfahren und Sie haben einen entsprechenden Befund auch, mit dem Sie vielleicht nicht ganz so ganz klarkommen oder nicht richtig erklärt worden ist, dann kann ich Ihnen empfehlen, rufen Sie uns an, vereinbaren Sie einen Termin unter der 030 263 964 80. Hier nochmal, wir sitzen in Berlin, also 030 263 964 80. Also eine zweite Meinung ist in meinen Augen immer gut und sie bedeutet nicht irgendwie Misstrauen gegenüber ihrem primären Arzt, sondern vielleicht auch eine gewisse Sicherheit, dass man halt eine Meinung auch bestätigt bekommt. Wenn man halt den Wirbelkanal weiten muss, dann kommen wir zum Punkt 7, weil dann ergibt sich die Frage, wie soll das Ganze geschehen? Und da ist natürlich wichtig, dass man wirklich das Problem löst, aber auch nicht zu viel macht. Also ich habe auch schon gesehen, dass Patienten empfohlen worden ist, also wenn wir schon da dekomprimieren müssen, dann müssen wir so viel vom Knochen wegnehmen, dann wird das Ganze instabil und deshalb sollten wir auch gleich versteifen. Man muss sagen, das kann mal notwendig sein, wenn eine Instabilität vorhanden ist, die ja wirklich nachgewiesen worden ist, aber das ist letztendlich eher selten. Meistens steht wirklich die Enge im Vordergrund und eben die entsprechende Klinik mit dieser Wegstreckenverkürzung und dann geht es darum, letztendlich nur die Enge zu beseitigen und nicht gleich eine Versteifung durchzuführen. Wir müssen natürlich, um die Dekompression, also die Weitung des Wirbelkanals effektiv zu machen, an Strukturen etwas wegnehmen. Wir müssen dieses verdickte gelbe Band entfernen, das wird so mehr oder weniger ausgeschält. Wir müssen auch von den medialen Gelenkfacetten, also von den kleinen Wirbelgelenken, die da halt in den Wirbelkanal hineinragen, auch etwas abfräsen, um dann wirklich genügend Platz für die Nerven zu schaffen. Aber wir sollten halt wirklich nur so viel tun, was erforderlich ist, damit die Nerven genügend Platz haben, damit der Patient von seinen Beschwerden befreit ist, aber eben nicht zu viel. Wenn wir natürlich sehr viel vom Knochen wegnehmen, wenn wir die Gelenke entfernen, ja, dann ist natürlich schon das Risiko da, dass eine Instabilität entsteht und dadurch vielleicht eine zweite Operation notwendig werden würde, wenn nicht gleich primär irgendwie die Versteifung durchgeführt wird. Deshalb sage ich, man sollte den kleinsten Eingriff wählen. Heutzutage ist es die endoskopische Dekompression. Wir hatten schon in mehreren Podcasts über die Vorteile der Endoskopie gesprochen und das wird hier in dieser Dekompression nochmal ganz deutlich, weil mit der Endoskopie kann ich wirklich nur so viel entfernen, wie notwendig ist. Ich habe eine extrem gute Sicht. Ich kann von einer Seite in den Wirbelkanal hineingehen, kann eben entsprechend das auf der Seite abfräsen. Ich kann die sogenannte Overtop-Technik machen, indem ich auf die Gegenseite gehe und dort dann halt auch entsprechend die Strukturen entferne, die in den Wirbelkanal hineinragen und die Nerven beengen. Also die endoskopische Dekompression ist in meinen Augen das Verfahren der Wahl. Kommen wir nochmal zum Punkt 8. Punkt 8 ist auch sehr wichtig, weil viele Patienten, die eine Verengung des Wirbelkanals haben, haben gleichzeitig auch ein Wirbelgleiten. Und häufig wird auch so ziemlich schnell auch der Schluss gezogen, auch ein Wirbelgleiten, das heißt, die Wirbel sind verschoben, das Ganze ist also instabil, also muss dekomprimiert und stabilisiert werden. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Es kann sein, dass sich ein Wirbelgleiten ausgebildet hat, weil die Bandscheibe geschwächelt hat, weil eben die Wirbelgelenke etwas lockerer geworden sind und dann das Ganze eben nach vorne abgeglitten ist. Aber es bedeutet nicht, dass es unbedingt instabil sein kann. Es kann sein, dass dann irgendwann doch die Gelenke sich verfestigt haben, dicker geworden sind, dass dann doch Strukturen geschrumpft sind, dadurch sich verfestigt haben, wie die Bandscheiben, die nicht mehr so weich sind und dadurch das ganze Wirbelgleiten stabilisiert worden ist. Das heißt, die Wirbel sind zwar verschoben, aber es bewegt sich nichts mehr. Das kann man am besten in Funktionsaufnahmen nachweisen, indem man den Patienten weit nach vorne sich beugen lässt und dann auch weit nach hinten sich beugen lässt und schaut, ob dann sich irgendwas bewegt. Und wenn sich nichts bewegt, dann ist das stabil und dann muss auch nichts versteift werden. Selbst kleine Bewegungen sind nicht unbedingt eine Indikation für eine Versteifung, weil wenn wir dekomprimiert haben, wenn der Patient schmerzfrei oder schmerzgemindert ist, dann kann er intensiver Physiotherapie machen und dann kann er intensiver seine Muskulatur trainieren und dann ist eben auch der Muskelbandapparat dafür zuständig, dass er vielleicht diese kleine Beweglichkeit, die man dann in den Funktionsaufnahmen gesehen hat, dann auch beseitigen kann und die Wirbelsäule dann stabil bleibt. Also ich empfehle meinen Patienten immer als erstes nur die Dekompression mit minimalinvasiven Techniken, wie eben zum Beispiel mit dem Endoskop, wo ich dann wirklich sicher sein kann, dass ich nicht zu viel wegnehme, dass ich nicht die Wirbelsäule zusätzlich destabilisiere und dann halt einfach abschauen, wie sich die Sache entwickelt. Und in den meisten Fällen muss man nicht stabilisieren. Falls doch, dann kann man dies in einem zweiten Eingriff durchführen. Punkt 9 betrifft dann mal ganz genau die Endoskopie, weil diese Frage kommt auch sehr häufig. Ne? Ich habe dann Patienten, die waren vielleicht schon woanders, denen ist schon eine Operation empfohlen worden, dann ist gesagt worden, ja, das machen wir mikroskopisch. Und dann hat der Patient vielleicht auch schon mal gelesen, ja, es geht auch endoskopisch. Und was ist nun jetzt der Unterschied? Was ist der Vorteil von der Endoskopie gegenüber der Mikroskopie? Der Vorteil liegt einfach in der Technik an sich und in den Möglichkeiten. Wenn ich mit dem Mikroskop arbeite, dann gucke ich sozusagen von oben in einen Schacht hinein. Ja, ich muss den Schacht entsprechend ausleuchten. Das heißt, ich muss schon mal etwas mehr Platz schaffen. Ich muss mehr Muskulatur abschieben. Ich brauche, wie gesagt, eine Übersicht. Und dann arbeite ich mit Instrumenten. Die müssen erstmal irgendwie in diesen Schacht da rein. Das heißt, sie brauchen auch Platz. Das heißt, es wird automatisch alles etwas größer. Der Aufwand wird größer und auch die Dekompression wird automatisch größer. Wenn ich endoskopisch arbeite, habe ich einen schmalen Kanal. Ich habe schmale Instrumente, die ich durch den Kanal, durch das Endoskop. Und dann kann ich sozusagen mit den Instrumenten wie in so einer Art Höhle arbeiten. Und ich kann halt dann, ohne dass ich jetzt zusätzliche Strukturen, also Muskulatur abschieben muss, entsprechend genügend Raum schaffen, um die Nerven zu entlasten. Das heißt, der Vorteil der Endoskopie ist, dass ich das Risiko einer Instabilität versuche zu minimieren, indem ich möglichst gewebsschonend arbeite und möglichst Strukturen erhalte und wirklich nur das wegnehme, was die Nerven einengt und was zu den Beschwerden führt. Punkt 10 betrifft die Zeit nach einer Operation. Also man hat dekomprimiert, alles ist super gelaufen, Patient ist beschwerdefrei. Und nun ergibt sich die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter? Ist das jetzt erstmal alles okay? Ja, aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Die Frage ist natürlich immer, kann sich noch eine Instabilität entwickeln? Das Risiko ist natürlich individuell unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation vor der Operation war. Gab es da vielleicht ein Wirbelgleiten mit einer kleinen Verschiebung oder war alles völlig fest? Es gab nur eine Spinalkanalstenose. Also das muss sozusagen individuell mit dem Patienten besprochen werden. Und dann geht es natürlich auch darum, halt einen entsprechenden Plan zu entwerfen, dass dann wirklich mit der Operation zumindest für längere Zeit, ich will nicht zu voreilig sein für die Ewigkeit, aber für längere Zeit das Problem gelöst ist und dass nicht kurzfristig wieder neue Probleme entstehen. Meine Patienten bekommen immer für 6 Wochen erstmal ein Korsett. Durch das Korsett ist gewährleistet, dass zumindest die Wirbelsäule ruhig gestellt ist, dass die ganzen Strukturen korrekt abheilen können, dass die Muskeln sich wieder verfestigen, die Muskelansätze anwachsen können und dass wir die Situation wie vor der Operation wiederherstellen und dadurch halt auch die Belastbarkeit wiederherstellen. Danach gibt es natürlich ein abgestuftes Physiotherapieprogramm, das darauf zielt, dass eben die Muskulatur wieder funktionell gut aufgebaut wird und dadurch halt die Stabilität der Wirbelsäule gewährleistet wird und wir natürlich versuchen, zukünftigen Problemen zu vermeiden. Weil es ist natürlich schon so, wenn man am Rücken operiert worden ist, hat man doch eine gewisse Schwachstelle. Und wenn man eine gewisse Schwachstelle hat, dann sollte man schon darauf Rücksicht nehmen und man sollte schon versuchen, natürlich vorzubeugen, dass dort ein Problem entsteht und dadurch eben entsprechende physiotherapeutische Maßnahmen regelmäßig durchführen. Das sage ich meinen Patienten auch immer. Viele Dinge sind relativ einfach durchzuführen, aber nur in der Konsequenz, dass man sie regelmäßig durchführt, macht das irgendwie dann den Erfolg aus. Also wenn Sie sich in den einen oder anderen Punkt wiedergefunden haben, wenn Ihre Gehstrecke verkürzt ist, wenn Sie Bilder haben, die Ihnen vielleicht nicht ganz so klar sind und die Sie vielleicht auch nicht ganz so überzeugend erklärt bekommen haben, dann rufen Sie uns an. Besorgen Sie sich einen Termin, rufen Sie an unter der 030 263 964 80. Nochmal zum Mitschreiben 030 263 964 80. Vereinbaren Sie den Termin. Wir sitzen in Berlin, wir sind eine Privatpraxis und wir nehmen uns Zeit, wir schauen uns die Bilder an, wir untersuchen sie, wir befragen sie und wir entwerfen für sie ein entsprechendes Therapiekonzept. Ja, wir sind jetzt hier nah am Ende, deshalb zum Ende auch nochmal eine Zusammenfassung bezüglich der Spinalkanalstenose. Also erstens, das Leitsymptom der Spinalkanalstenose sind belastungsabhängige Beinbeschwerden. Das heißt, die Wegstrecke ist verkürzt. Zweitens, Rückenschmerzen sind nicht das führende Symptom einer Spinalkanalstenose und erst recht keine Operationsindikation. Drittens, das Bild sagt nicht alles. Also nicht die Diagnose am Bild stellen, sondern nur im Zusammenhang mit einer entsprechenden Klinik. Viertens, konservative Therapien sind sinnvoll. Es geht hier dabei nicht um eine Schonung, sondern um eine aktive Therapie, die aus einer Schmerzmedikation, Physiotherapie bestehen sollte. Fünftens, ergänzend können Injektionen durchgeführt werden, sogenannte epidurale Therapie, wo unter dem Röntgenbildwandler in den Epiduralraum Cortison und Lokalanästhetikum appliziert wird, dadurch die Nerven abschwellen und wir auch längerfristig eine Besserung erzielen können. Sechstens, es gibt Akutfälle, Notfallsituationen, wenn eben der Wirbelkanal eng ist oder war und dann doch noch ein i-Tüpfelchen dazugekommen ist, ein kleiner Bandscheibenvorfall, der dann den Wirbelkanal komplett dicht gemacht hat und plötzlich kann man kein Wasser lassen, plötzlich ist man gelähmt oder hat Taubheitsgefühle, dann ist das ein Notfall. Ansonsten gilt der Leidensdruck des Patienten. Es muss nicht operiert werden, weil jemand am Bild irgendwie was vermessen hat und sagt, ja, es ist hier unter 8, unter 6 oder was weiß ich, wie viel Millimeter. Man muss operieren und der Patient hat kaum Beschwerden. Also das führende Symptom des Patienten, der Leidensdruck des Patienten ist der Grund für eine aktive Maßnahme, wenn ihm konservative Maßnahmen versagt haben. Siebtens, bedeutet Dekompression nicht gleich Versteifung. Also Die meisten Dekompressionen, also Weitung des Wirbelkanals, können ohne Versteifung erfolgen. Achtens, auch ein Wirbelgleiten ist nicht unbedingt eine Indikation für eine Versteifung, wenn die Einengung des Wirbelkanals im Vordergrund steht und nicht eine Instabilität. Dann kann man erstmal den Wirbelkanal weiten und dann kann man halt schauen, ob das nicht vielleicht schon ausreicht. Neuntens, wenn operiert werden muss, also wenn wir eine Dekompression durchführen sollen und mit dem Patienten wurde das entsprechend vereinbart und die Indikation stimmt und alles läuft darauf hinaus, dass eine Operation durchgeführt wird, dann minimalinvasiv, dann endoskopisch. Warum endoskopisch? Weil dadurch das operative Trauma möglichst gering gehalten wird. Wir verursachen keine zusätzlichen Instabilitäten. Wir nehmen nur so viel weg, was notwendig ist, um den Wirbelkanal zu weiten und versuchen, Gelenke und entsprechende Strukturen zu erhalten. Und zehntens, immer daran denken, dass mit einer Operation nicht irgendwie alles abgeschlossen ist. Dass danach sich eine entsprechende Phase anschließt mit Physiotherapie, dann halt auch entsprechenden Muskelaufbau, vielleicht eine Reha, um wirklich Mobilität wiederherzustellen, um Sicherheit im Gangbild herzustellen, Sturzrisiko zu minimieren, etc. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.